Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Arina Sabalenka heißt die Siegerin der US Open 2025 wie 2024. Sie ist die erste Spielerin seit Serena Williams, die ihren Titel verteidigt. Und sie hat es verdient gewonnen in einem durchaus hoch anständigen Finale gegen Amanda Nisimova. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Arina Sabalenka hat vorhin in der Ansprache davon gesprochen, dass sie sich bei ihrem Team bedankt hat für ein toughes Jahr, das sie bislang hatte. Und das sagt sie nach einer jetzt 56-10 Bilanz, die sie in diesem Jahr hatte. Aber man möchte und man muss ihr fast zustimmen. Sie war die konstanteste Spielerin auf der Tour in diesem Jahr und sie hat all die großen Matches verloren. Und das heute muss eine unglaubliche Erleichterung gewesen sein.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen aus der Richtung kam, die Novak Djokovic gerne bei solchen Ansprachen einschlägt, so unter dem Motto, ich weiß, ich bin nicht der einfachste Mensch, aber trotzdem vielen Dank. Ich kann es mir vorstellen, dass er auch aus der Richtung kam. Und zeitgleich hat man natürlich bei ihrem Jubel gesehen, wie ihr das Jahr zugesetzt hat, wie sehr sie sich hier gefreut hat, wie ihre Nerven wahrscheinlich auch gewackelt haben. Und von daher, da stand heute schon einiges auf dem Spiel für sie. Und sie hat gewonnen und sie hat das Spiel hier gewonnen. Und von daher kann ich schon verstehen, dass sie dann auch nochmal vielleicht den doppelten Zwinker hin zu ihrem Team machen wollte.
Ja, aber also trotzdem, wir können ja wirklich mal darüber sprechen. Sie stand in 3 Grand-Slam-Finals in diesem Jahr. Sie hat dann noch Indian Wells das Finale erreicht. Sie hat all diese großen Matches verloren. Das Halbfinale in Wimbledon, wo sie dann ja auch gegen ihre heutige Gegnerin verloren hat. Sie hatte dann eine schlechte Bilanz gegen Amanda Nisimova. Sie hat in Rom im Viertelfinale gegen Jin Wenjiang verloren. Roland Garros, das Finale, dieses unglaublich enge Finale gegen Coco Gauff, wo sie hinterher wirklich, wirklich angegriffen war von diesem Match. Das Finale in Madrid hat sie gewonnen, aber das war so der einzige Titel, der einzige große Titel. Finale in Stuttgart verloren gegen Jelena Ostapenko. Und in Miami hat sie auch gewonnen gegen Jessica Pegula. Und trotzdem, 2 Titel hat sie geholt in diesem Jahr. Trotzdem fühlte es sich an, als sei das Jahr so ein bisschen unvollendet. Und das hat sie jetzt vollendet mit diesem Grand-Slam-Sieg. Und, was müssen wir dann auch sagen, sie hat es mit wirklich herausragendem Spiel geschafft und vor allen Dingen Nervenstärke. Und sie hat all das gezeigt, was sie in diesem Jahr die Nummer 1 und die unbestrittene Nummer 1 sein ließ, weil sie ist inzwischen eine relativ komplette Spielerin.
Ja, und ich meine, wenn wir jetzt das Jahr mal anschauen, sie hätte aufsteigen können zu den Allergrößten. Sagen wir, sie hätte wirklich zumindest eins von Wimbledon oder in French Open gewonnen, dann hätte sie jetzt Grand Slam Titel auf 2 belegen, vielleicht sogar auf 3 belegen, hätte sie beide gewonnen. Das würde einen großen Unterschied machen im Vergleich zur reinen Hardcore-Spielerin. Von daher, es war so ein bisschen jetzt auch das Retten des Jahres, aber ich glaube auch das Minimum, was sie erreichen wollte und den Minimumanspruch, den sie an sich gestellt hat, um sich eben auch für diese Belohnung zu verbessern oder, Entschuldigung, für diese Verbesserung zu belohnen, die du angesprochen hast. Denn wir werden gleich noch so ein bisschen einzeln über das Match sprechen, aber sie hat es heute nicht mit Hau drauf Tennis gewonnen, sondern sie hat es anders gewonnen. Und da stelle ich mir jetzt wirklich vor, sie hätte das Match hier verloren, vor allem wenn sie aufs Match aufgeschlagen hätte. Das wäre natürlich wirklich schon tragisch gewesen. Und so ist es wahrscheinlich ein Jahr, aus dem sie relativ zufrieden rausgeht. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich immer noch ärgert, zumindest über das verlorene French Open Finale. Und trotzdem, ohne den Sieg hier wäre es halt einfach eins der tragischsten Tennisjahre, zumindest für einen der Stars oben gewesen, weiß ich, was wir in Jahren gesehen haben.
Lass uns, bevor wir über das Match sprechen, dann auch noch ein paar Worte zu Amanda Nisimova verlieren. Wir haben gestern schon gesagt, ja, sie macht so ein bisschen, oder vorgestern, sie macht so ein bisschen die Jasmine Paolini in diesem Jahr. Sie hatte einen unglaublich guten Sommer dann jetzt mit dem Wimbledon-Finale, mit dem US Open-Finale. Und sie musste heute mit einem wirklich großen Selbstvertrauen in dieses Match gegangen sein, weil sie gerade das letzte Match auf dem Hardcourt gewonnen hat. Sie haben alle 3 Turniere oder alle 3 Grand Slams schon gegeneinander gespielt. Heute war es das 4. Grand Slam. Haben wir auch nicht so häufig, dass wir ein Match haben, Matchup haben, was wir bei allen vier Grand Slams dann auch mal erlebt haben. Frag mal Nadal und Federer, die haben es nicht geschafft bei allen vier Grand Slams. Und das ist eine Geschichte, sie musste heute mit viel Selbstvertrauen reingehen. Sie hat jetzt das zweite Finale hintereinander verloren. Wir haben es bei Paolini gesehen, das hat sie damals sehr geknickt. Trotzdem hat sie durchgezogen dieses Jahr und es hat auch in diesem Jahr eine gewichtige Rolle gespielt. Ich bin sehr gespannt, wie Amanda Nisimova mit diesen zwei Niederlagen umgehen wird.
Ja, also ich muss sagen, nach dem heutigen Finale habe ich das Gefühl, sie ist noch nicht reif für einen Grand Slam-Titel. Mhm. Die Leistung heute war nicht gut genug. Es waren tolle Momente dabei, aber wenn ich aufs ganze Match schaue, dann war das zu wild, zu unkonstant, teilweise auch zu planlos, zu unkonzentriert. Wir können gleich eben auf die Details eingehen, aber ich fand, es war keine Leistung, die gut genug war. Und das heißt nicht, dass es ihr Turnier in Frage stellt oder den Lauf in Wimbledon oder die Verbesserung diesem Jahr in Frage stellt. Auf keinen Fall. Sie hat verdient, zweimal ein Grand Slam-Finale erreicht, hier noch verdienter als in Wimbledon. Allerdings fand ich eben in Wimbledon, kann man sagen, okay, doof gelaufen gegen sowieso vielleicht eine der besten Spielerinnen, die es je gegeben hat, wenn es darum geht, ein Finale zu gewinnen und ein Finale nach Hause zu bringen. Heute allerdings, glaube ich, waren Möglichkeiten da und sie hat die nicht im Ansatz richtig nutzen können. Und von daher frage ich mich eben, reicht schon für einen Grand Slam-Titel? Spielerisch auf dem Weg dahin ja. Mental müssen wir mal gucken. Sie ist jünger als Paolini. Sie ist talentierter als Paolini. Zumindest was die leichte Power angeht oder die Möglichkeit, Winner zu schlagen. Von daher nehme ich an, sie wird oben bleiben. Aber es wird eine ganz schöne Herausforderung werden, glaube ich, das nächstes Jahr zu bestätigen. Auch wenn sie die Möglichkeit haben sollte, auf allen vier Belegen, um einen Grand Slam-Titel mitzuspielen. Ja, das erste Grand Slam-Finale zu gewinnen, das, glaube ich, wird eine ganz schöne Hürde für sie werden.
Aber wir müssen auch sagen, Arina Sabalenka hatte zu diesem Zeitpunkt auch noch keinen Einzel-Grand Slam gewonnen. Also in ihrem Alter.
Ja, hatte natürlich schon mehr angedeutet, was sie kann, mehr Konstanz bewiesen. Wir müssen jetzt auch sagen, Anisimova hatte in ihren Teenagerjahren schon wirklich ihr Talent angedeutet, war schon mit 15, 16 klar, die wird vermutlich mal Richtung Top 10 gehen, hat dann damals das Halbfinale bei den French Open gehabt, hat er mit Satz und Break gegen Barty geführt, hätte das also auch gewinnen können, wäre möglich gewesen, dass sie dann auch schon den Titel geholt hätte damals und das alles vom Tisch gewesen wäre, dann natürlich wirklich die tragische Geschichte, dass ihr Vater und Trainer gestorben ist, als sie selber noch Teenagerin war, extrem bitter, keine Frage, hat ein paar Jahre gebraucht, um sich davon zu holen, ist jetzt erst 23, also gar kein Problem. Trotzdem ist sie nicht so komplett und so gut, wie Sabalenka damals gewesen ist. Es spricht allerdings jetzt auch nichts dagegen, dass sie sich athletisch noch weiter steigert, denn ich hatte auch das Gefühl, da war heute eine Müdigkeit drin, ob sie jetzt körperlich war oder ob sie mental war, aber da hat die Frische gefehlt, die sie in den letzten beiden Matches aus sich herausholen konnte.
Lass uns mal ins Match gehen. Wir wussten, die Bilanz von Arina Sabalenka gegen Amanda Nisimova ist bei 3-6. Das ist das zweitschlechteste Matchup, was sie hatten, hinter dem von Donna Vekic bei 2-6 und sie ist in dieses Match gegangen mit einem Halbfinale, in das sie sich durchkämpfen musste gegen Jessica Pegula. Amanda Nisimova hatte sich ihrerseits in einem noch engeren Match gegen Naomi Osaka durchgesetzt. Also die Kraft sollte eigentlich kein Problem darstellen, auch wenn Sabalenka durch den Walkover ein Match weniger quasi bestritten hat. Für mich ging es eigentlich darum, wie geht Amanda Nisimova in dieses Match rein? Sie hatte, und das hundertprozentig, dieses 0-6-0-6 aus dem Wimbledon-Finale im Hinterkopf. Und ich fand, dass sie gleich von Anfang an eigentlich ihr klar machen wollte, ich bin hier nicht da, um mich wieder abschießen zu lassen, sondern ich versuche, mein First-Strike-Tennis durchzusetzen. Sie hatte gleich im ersten Aufschlagspiel von Sabalenka, hatte sie zwei Winner drin und Sabalenka hat diesen Aufschlag nur mit Mühe und Not gehalten. Dann gab es das Break für Sabalenka und dann hatte Amanda Nisimova auf einmal 14 Spiele in Folge bei einem Grand-Slam-Finale verloren, was eine blöde Aufzählung ist. Und ich glaube, dieses erste Break, was sie dann gemacht hat, das erste Break von Anisimova, von Sabalenka mit 14 Spielen, da hat dann Anisimova dann hinterher ihr erstes Spiel, als sie das gewonnen hat, da hat sie so ein bisschen den Rhythmus gefunden. Das hat meine eigenen Notizen haben mich jetzt durcheinander gebracht.
Ja, ich fand es aber auch etwas kompliziert. Also ich gucke auch gerade drauf. Es war ein wirklicher Satz, der ging hin und her. 2-0-Führung für Sabalenka, 3-2 für Anisimova, 6-3 für Sabalenka. Und diese Phase vom 0-2 aus ihrer Sicht zum 3-2 für Anisimova, die war gut, keine Frage. Da hat sie genau die Art von Tennis gezeigt, die sie zum Sieg gegen Świątek geführt hat und zum Sieg gegen Osaka geführt hat. Also super stabil in der Vorhand, sich auch ein bisschen Zeit gegeben an der Vorhand durch ihre Beinarbeit, viel Cross gegangen, aber auch mal die Linie entlang gegangen, sehr gute Returns gesetzt, konzentriert gewesen. Also das war eine gute Phase, hat dann allerdings schnell das Break zum 3-3 abgegeben und da hatte ich das Gefühl, da fang so ein bisschen oder ja, begann so ein bisschen der Ärger, den wir dann auch im Laufe des Matches immer wieder gesehen haben. Sie hat schnell geschimpft, sie war schnell frustriert und da war ganz für mich so ein bisschen und da hat Sabalenka gut die Nerven behalten und Anisimova hat sie so ein bisschen abgegeben zu dem Zeitpunkt.
Ich fand die in der Mitte des ersten Satzes fand ich die stärkste Phase von Anisimova, die sehr, sehr aggressiv beim Return war, die versucht hat, Sabalenka den Aufschlag aus der Hand zu nehmen, beziehungsweise auch das Spiel aus der Hand zu nehmen. Das ist ihr gelungen bis zum 3-2 und da hast du gesagt, dann gab es das 0-0-Break von Sabalenka, die dann zum 3-3 ausgeglichen hat. Dann gab es 2 Return-Fehler von Anisimova bei 2. Aufschlag von Sabalenka. Die hält ihren Aufschlag. Und das, glaube ich, war das, was du dann vielleicht auch gesagt hast, eben, dass Anisimova heute vielleicht zu wild gespielt hat und vielleicht zwischendurch nicht klug genug, weil sie hat gerade, wo ich dachte, dass sie das Match gegen Sabalenka im Griff hat, so ein bisschen, da hat sie meiner Meinung nach sehr, sehr wild gespielt und hat versucht, noch mehr zu machen, gerade bei dem 2. Aufschlag von Sabalenka.
Ja, hast du dir die Winnerzahlen für den 1. Satz angeguckt oder hast du im Kopf?
Nee, habe ich nicht.
Na, dann was denkst du, wie viele Winner hatte Anisimova und wie viele hatte Sabalenka?
Ja, das weiß ich, dass Anisimova total viele Winner hatte und Sabalenka relativ wenige. Die hat nämlich sehr kontrolliert gespielt heute.
Die hat 3 Winner im ersten Satz geschlagen. Also, ne? Wann ist ihr das mal gelungen? Hat aber auch wirklich nur 4 Unforced Errors gesetzt.
Ja, genau.
Anisimova waren es 15. Also Anisimova war die Entscheidung gesucht. Aber ich habe halt auch so ein bisschen mitgeschrieben. Was waren das für Fehler? Das waren Fehler ins Netz mit der Vorhand. Darf einfach nicht passieren. Vor allem, wenn es Cross geht. 1 Meter lang, 1 Meter nach rechts oder links raus. Das sind halt wilde Fehler. Das ist halt einfach nicht in der Lage sein, in einen anderen Rhythmus zu gehen, mal zu sagen, ich gebe mir ein bisschen mehr Zeit. Das hat sie im 2. Satz ein paar Mal gemacht, hat sie 2, 3 Schritte nach hinten gemacht, hatte auf einmal mehr Zeit am Ball, konnte besser verteilen, hat es aber nie so ganz im Match gefunden und hat sich damit aus meiner Sicht selber reinmanövriert in eine Situation, wo sie davon abhing, hier wirklich Top-Tennis zu spielen. Und Sabalenka musste nicht Top-Tennis spielen. Die hat sich einfach gesagt, hey, ich bin hier die Erfahrene. Ich weiß einfach, ich kriege eine Tiefe in die Bälle rein. Ich kann die sehr gut verteilen. Ich werde hier aber auch keinen Fehler machen. Und hat es einfach total routiniert runtergespielt. Während Anisimova nach dieser 3-2-Führung halt, statt zu sagen, jetzt bin ich im Match drin, wirklich wildes Tennis gespielt hat. Und da habe ich so gedacht, so nee, entweder bist du körperlich oder mental nicht bereit dafür, hier gerade um den Titel mitzuspielen. Während Sabalenka das dann wirklich wie eine Veteranin gemacht hat. Sabalenka, die ja selber immer wieder Probleme hat, nervlich in solchen Situationen, weil sie einfach ein bisschen überreizt, ist hier ganz locker geblieben und hat Anisimova sich so ein bisschen aus dem Satz rausschießen lassen.
Es ist wohl wirklich die Vokabel, die man nutzen muss, ne? Dass sie kontrollierter gespielt hat als Anisimova, gerade in diesem ersten Satz.
Ja, genau. Der 2. war dann schon ein bisschen anders und sie hat auch gut returniert, keine Frage. Anisimova hat nur 2 von 10 Punkten hinterm 2. Aufschlag gemacht. Da war Sabalenka halt einfach mit der Hälfte der Punkte viel besser. Aber sie hat, glaube ich, irgendwann gemerkt, sie muss hier nicht an die Superleistung ran. Und sie ist ja auch ruhig geblieben. Sie ist auch ruhig geblieben, als sie 2, 3 hinten lag. Vielleicht hat sie schon geahnt, dass bei Anisimova heute so ein bisschen der Wurm drin ist oder dass es für sie nicht ganz reicht. Und das fand ich, war beeindruckend. Vor allem, wenn man jetzt zurückguckt aufs French Open Finale, wo es nicht lief, wo sie überpaced hat, selber im Australian Open Finale. Also das war eine routinierte, abgeklärte Leistung von Sabalenka, gerade hier im 1. Satz und dann später nochmal im Tiebreak des 2. Satzes.
Den Satzball hat sie mit einem Service-Winner verwandelt und gewinnt den ersten Satz mit 6-3. Ich musste mich jetzt gerade über meine eigene Notiz im zweiten Satz, am Anfang des zweiten Satzes amüsieren, weil ich kann mich erstmal nicht mehr daran erinnern, dass ich das geschrieben habe. Aber ist eigentlich lustig. First Strike Tennis gut und schön, aber wenn der First Strike schon ein Fehler ist, wird es schwierig. Dazu zu viele Doppelfehler. Sabalenka hat dann so ein kleines altes Muster rausgeholt. Der erste Ball mit der Rückhand Cross, der zweite dann Longline mit der Rückhand. Das hat sie immer wieder gerne genommen, das Thema. Anisimova hat trotzdem nach ihrem harten Kampf ihren Aufschlag zum 1-0 gehalten. Und das, glaube ich, war auch erstmal ein ganz wichtiges Aufschlagspiel von ihr. Und was aufgefallen ist, dass gerade im zweiten Satz die Aufschlagquote gerade über den ersten Aufschlag von Sabalenka extrem hoch war. Und dass sie dort dann einfach mal so ein Anker hatte, wo sie dran ansetzen konnte. Der Aufschlag kommt erstmal, damit hat sie keine Probleme, sie wird nicht beim zweiten Aufschlag unter Druck gesetzt und das wird das ganze Thema für Anisimova sehr schwer machen, ihr den Aufschlag abzunehmen.
Ja, bis zum 3-2, also wo Sabalenka 3-2 führt, hat sie 8 von 9 Aufschlägen drin und gewinnt, glaube ich, 7 von 9. Und dann kriegt Anisimova das Break zu 0 und danach geht die Quote ein bisschen runter. Aber diese ersten 3 Aufschlagspiele, die ersten 2 Aufschlagspiele und das Break von Sabalenka, das war ganz routiniertes Tennis. Das war wie eine, die 10 Grand Slams hat und das hier aber mal so locker runterspielt. Und das fand ich war vielleicht die beeindruckendste Phase von Sabalenka, jetzt rein spielerisch, wo sie eben das so locker gemacht hat. Und das war auch ein bisschen wilde Phase, nochmal von Anisimova, wo dann wirklich Vorhandfehler kam und dachte so, nee, die dürfen nicht ins Netz reingehen. Und vielleicht hätte Sabalenka hier einen größeren Vorsprung spielen müssen. Aber ich fand wirklich so diese ersten 5 Spiele im zweiten Satz sehr gut in Ton gesetzt. Und dann hat sich das Match nochmal geändert. Vielleicht auch, weil Sabalenka näher an den Sieg rankam, Anisimova noch ein bisschen verzweifelter war. Und dann ging es ein bisschen hin und her in der nächsten halben Stunde, aber sehr konzentriert so in diesen ersten 5 Spielen von Sabalenka.
Beim Stand von 3-2 gab es dann aus dem Nichts ein unfassbares Return-Spiel von Amanda Anisimova zum Break, zum 3-3, hat allerdings diesen Aufschlag nicht beschützen können, kassierte dann gleich wieder das Break. Dann gab es beim 5-3 ein Aufschlagspiel, wo Anisimova dann zu 30 hält ihren Aufschlag und bei 5-4 konnte dann Sabalenka auf das Match servieren und das hat sie nicht hinbekommen. Beim Stand von 5-4 im zweiten Satz hat sie das Break kassiert und das gleich mit den ersten 2 Punkten, wo dann Anisimova so ein bisschen das Tennis gespielt hat, was sie gerne das ganze Match hätte durchziehen wollen, mit wenig Fehlern, mit viel Druck, wo sie gleich mal dafür sorgt, dass sie mit ihrem Return in dieses Spiel kommt, plus sofort die Dominanz übernehmen kann. Und das ist ihr zu selten gelungen. Dieses Aufschlagspiel wäre so ein Beispiel gewesen, wie sie es hätte gewinnen können.
Genau, also erster Punkt, tiefer Return in die Rückhand, kurzer Ball, schneller Winner, tiefer Return in die Rückhand, kurzer Ball, Winner, war dann der zweite, dann geht der Vorhand-Return ein bisschen ins Aus, dann muss man sagen, schlägt Sabalenka einen spektakulären Winner, nach einem wirklich auch wieder tiefen Return und dann kommt dieser Punkt, der wahrscheinlich alles entscheidend gewesen wäre, hätte sie es noch verloren, wo Sabalenka eigentlich Anisimova ausspielt und dann kommt der Lob über ihren Kopf und sie steht ein bisschen weit vorne, schlägt den Smash ins Netz und kassiert dann nach dieser Unkonzentriertheit auch den nächsten Punkt. Aber es war wirklich insgesamt ein sehr gutes Spiel von Anisimova. Und die beiden nächsten Spiele waren auch gut. Problem begann dann erst wieder ein Tiebreak. Aber das war eine gute Phase. Nachdem sie das Break zum 3-4 kassiert hatte, Anisimova war leider dann halt auch einen Doppelfehler drin. Danach hat sie wieder ein paar richtig gute Spiele bis zum 6-6 gehabt.
Dieser Smash, von dem du gerade eben gesprochen hast, wenn Sabalenka das Match in 3 Sätzen verloren hätte, dann hätten wir über dieses Smash wahrscheinlich noch lange gesprochen.
Ja, dann hätte irgendwie so ein Kultstatus wie das ganze French Open Finale bekommen. Also ja. Da waren ja auch ein paar von den Dingern drin und da war Sabalenka gefühlt, glaube ich, schon mit 2 Händen am Pokal und stand halt einfach zu weit vorne. Da muss sie einen Schritt weiter nach hinten das besser abdecken und da hatte sie, glaube ich, zu viel Gewalt.
Der Tiebreak hat dann nochmal unterstrichen, dass Arina Sabalenka hier die absolut verdiente Siegerin war.
Ja, und was war es jetzt? Der 20. gewonnene Tiebreak in Folge, glaube ich, ne?
19. meine ich.
Also eins von beiden auf jeden Fall extrem viel.
Extrem viel, ja, das können wir. Ich während du ein bisschen sprichst, zähle ich nochmal nach.
Ja, schaffen die allermeisten natürlich in ihrer Karriere nie, auch nur annähernd ranzukommen. Also, Tiebreak beginnt mit einem Ast durch die Mitte von Anisimova und dann macht sie den aus meiner Sicht entscheidenden Fehler. Sie kriegt einen zweiten Aufschlag, der Rückhand-Return, da will sie zu viel, der geht ein bisschen ins Aus. Dann hat sie noch einen Return, der ist lang. Ja, das war okay, war ein guter Aufschlag von Sabalenka. Und dann zieht Sabalenka einmal kurz an für 4 Punkte, macht keinen Fehler, überwältigt Anissima war so richtig. Die holt nochmal 2 Punkte auf. Und da muss man sagen, der letzte Punkt war ziemlich spektakulär. 2. Aufschlag von Sabalenka. Sie denkt sich, nix da, ich schlag den 2. nochmal als den 1. Weiß ich, wird sicherlich über 200 km/h gewesen sein, kriegt dadurch einen Service-Winner und bringt es nach Hause und wirklich nervenstark gespielt. Und Anissima wird sich vor allem, glaube ich, über diesen 1. Return ärgern. Der muss zumindest drin sein bei einem 2. Aufschlag von Sabalenka.
Das war der 19. Weißt du, wann der letzte verlorene Tiebreak war?
Irgendwann letztes Jahr?
Nee, das war noch dieses Jahr. In Doha hat sie gegen Ekaterina Alexandrova verloren in der 1. Runde. 7-6 im 3.
Wird die wenigstens auch mal in der Nähe von einem Grand Slam-Finale erwähnt.
Ja. das war jetzt aber gemein. Arina Sabalenka hat jetzt zum 4. Mal einen Grand Slam gewonnen. Sie hatte vorher schon 2 Titel im Doppel mit Elise Mertens damals geholt. Warte, ich muss nochmal. Sind es zwei gewesen. Sie hatte schon 2019 die US Open gewonnen im Doppel und 2021 die Australian Open. Und sie hat jetzt das gleiche Paar an Titeln wie Naomi Osaka mit 4 Titeln. Und sie ist die Nummer 1 der Weltrangliste. Sie ist absolut die verdiente Nummer 1. Und sie ist, können wir jetzt schon sagen, auch wenn das Tennisjahr noch 1-2 Monate dauern wird, sie ist der MVP dieses Tennisjahres 2025.
Ja, und sie hat 2000 Punkte Vorsprung im Race, sollte normalerweise reichen. Schwer und der scheint auch ein bisschen angeschlagen zu sein. Mal gucken, wann die das nächste Mal spielt. Also sie sollte eigentlich sich die Nummer 1 für den Rest des Jahres sichern können. Ist natürlich auch absolut verdient nach den ersten 6 Monaten. Auch ein total verdienter Grand Slam-Titel. Ihre ganze Routine ausgespielt, bewiesen nach Wimbledon und der für sie sicherlich sehr ärgerlichen Niederlage, hat sich die Zeit gelassen, hat hier wirklich nur diese 4 Vorbereitungsmatches gehabt, hat hier auch nur 5 Matches vor dem Finale gehabt. Das ist jetzt nicht super, super Match-tough, wie man aus 9 Matches wird, aber ganz routiniert runtergespielt. Und das weiß ich nicht, ob sie das schon vor ein paar Jahren geschafft hätte. Da zeigt sich dann halt die 27-jährige Sabalenka, die hier völlig verdient den Titel holt am Ende.
Arina Sabalenka hat völlig verdient den Titel geholt. Sie gewinnt mit 6-3 und 7-6 gegen Amanda Anissimova, die trotzdem hier mit diesem Finale auf Platz 5 der Weltrangliste ab morgen oder ab übermorgen erscheinen wird. Und das ist ja dann auch schon mal eine richtig starke, Nummer 4 sogar wird sie auf zu Nummer 4 wird sie sogar sein. Und sie ist an Mira Andreeva vorbei und das ist einfach ein überragendes Jahr, was sie in diesem Jahr spielt. Und mal gucken, wie die nächsten Jahre oder das nächste Jahr dann von Anissimova verlaufen wird, weil die Australian Open sollten ihr eigentlich auch liegen.
Ja, und wie gesagt, sie ist super jung. Also da ist die Leistungssteigerung noch total drin. Und ich glaube, sie muss einmal über die Hürde kommen in einem Grand-Slam-Finale. Dann kann sie auch mehr gewinnen. Kann natürlich passieren, dass sie ihr irgendwann so wie Murray ergeht. Aber ich nehme jetzt mal an, dass es irgendwann reichen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie nächstes Jahr nochmal in den Grand-Slam-Finale einzieht. Bin total gespannt. Kann sie sich jetzt auf der Tour da oben etablieren? Ist das jetzt wirklich der neue normale Standard? Bin mir noch nicht ganz sicher. Aber sie hat jetzt mal ihren Hut in den Ring geworfen und sie muss ihn auf keinen Fall zurücknehmen. Der darf da sehr gerne liegen.
Ich bin sehr gespannt, ob sie diese Konstanz erreichen wird, einfach bei vielen Turnieren erstmal antreten zu können, dann auch, dass der Cover mitmacht und dass sie dann auch bei diesen Turnieren überall die Ergebnisse bringen kann. Und da bin ich sehr gespannt. Das wäre dann ja eine neue Entwicklungsstufe. Ich würde gerne nochmal übers Doppel sprechen. Haben wir das Einzel abschließend besprochen, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Das Doppel, das wurde heute auch im Herrendoppel entschieden. Wir haben ja keinen Mixed in diesem Jahr, beziehungsweise das Mixed schon vor dem Turnier gehabt. Und ich möchte, bevor ich über das Herrendoppel spreche, noch ein Wort zu gestern verlieren. Ich habe nicht in Schlaf gefunden, ich habe nicht heute durch den Tag so ein bisschen gekämpft, weil ich gedacht habe, war ich jetzt gestern, beziehungsweise heute in unserem Podcast, war ich da unverfroren gegenüber den Doppelspielern. Wir haben ganz viel Ärger jetzt bekommen wegen Rady Opelka und auch Alexander Bublik, die Doppelspielern gegenüber keinen Respekt zollen. Und ich habe gestern, beziehungsweise heute Morgen im Podcast gesagt, Aaron Radcliffe und Gabi Dabrowski, Bürgermeisterin von Bielefeld und so. Ich möchte das überhaupt nicht in irgendeiner Weise kleinreden. Diese Doppelspielerinnen und Doppelspieler, die hier die Grand Slams gewinnen, die haben eine ganze Menge an Arbeit reingesteckt in das, was sie können und in das, was sie machen. Und ich möchte überhaupt nichts kleinreden von der Leistung dieser Spielerinnen und Spieler. Und wenn das in irgendeiner Weise rübergekommen soll, ich habe nicht mal Feedback dazu bekommen, ich wollte das nur aus meiner Warte jetzt nochmal sagen, dann bitte ich das zu entschuldigen. Und ich glaube, ich hoffe, dass den meisten Leuten klar ist, dass ich einen heiden Respekt vor den Doppelspielern habe. Das wollte ich unbedingt nochmal loswerden.
Okay. Ja, also, ich meine, wir haben jetzt ja auch gerade beim Damenfinale gefrotzelt, wir haben bei anderen Matches gefrotzelt. Ich meine, es ist am Ende immer noch Sport. Und ich glaube auch, dass, wir beziehen das hier, jetzt weiß ich, 12, 13 Jahre durch. Wir erwähnen zumindest immer die Doppelsieger und Siegerinnen. Wir können es ja nicht drauf fokussieren, aber du kommentierst es ja sogar. Und ich glaube, es nimmt dir jede und jeder ab, dass du das total ernst nimmst. Und es läuft natürlich in einem Grand Slam nebenher. Aber auf der anderen Seite, ich meine, Radcliffe und Dabrowski, was haben die jetzt am Ende hier mitgenommen? Zusammen $1 Million. Ich glaube, es ist okay, wenn sie jetzt nicht von uns die volle Würdigung bekommen haben. Und der Bielefeld-Spruch kam immerhin noch von mir, nicht von dir.
Horacio Sebastias und Marcel Granollers haben heute ihren zweiten Grand-Slam-Titel in diesem Jahr gewonnen. Und When It Rains and Pours, die haben sehr, sehr lange gebraucht, bis sie überhaupt mal einen Grand Slam zusammen gewonnen haben. Granollers war vorher in 6 Finals immer der Unterlegene. Auch Sebastias hatte einige verlorene Grand Slam Finals. Und sie haben heute wieder gegen Joe Salisbury und Neil Skupski gespielt, wie bei den French Open, wo sie ihren ersten Titel geholt haben. Sie haben wieder mit 7-5 im dritten Satz gewonnen. Und das Match war tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Im ersten Satz hatten Salisbury und Skupski die Oberhand, haben 6-3 gewonnen, da waren sie auch klar die Besseren. Im zweiten haben Granollers und Sebastias immer nachlegen müssen, beziehungsweise immer aufpassen müssen, dass sie ihren Aufschlag nicht verlieren. Salisbury und Skupski waren eigentlich die besseren Return-Spieler, aber Granollers und Sebastias kommen in den Tiebreak, den gewinnen sie mit 7-6. Und im dritten Satz müssen Granollers und Sebastias nachlegen. Und bei 4-5 hat Sebastias 0-40 gegen sich. 3 Championship-Points für Salisbury und Skupski. Und dann ziehen die beiden das durch, gewinnen die nächsten 8 Punkte, machen dann sofort das Break beim 5-5 und servieren dann aus. Granollers hat ausserviert und gewinnen das am Ende 7-5. Das war ein ganz, ganz spannendes, ein ganz tolles Doppelfinale, was wir dort gesehen haben. Und die beiden alten Herren, Granollers und Sebastias, auf ihre alten Tage gewinnen sie auch immer die Grand Slams.
Ja, zusammen 79. Also, ich meine, ist natürlich so ein bisschen der Sport der älteren Menschen, das Doppel. Und am Ende haben sie einen Punkt mehr gewonnen. Und ich habe es ihnen auf dem schnellen Court nicht zugetraut. Ich war mir wirklich ziemlich sicher, dass Salisbury Skupski sich da in ihrer Art durchservieren, durchspielen sollten. Hat aber nicht gereicht. Und schon beeindruckend, weil Granollers Sebastias laufen, also wirklich gefühlt seit 10 Jahren, eigentlich den großen Titeln hinterher. Immer irgendwo um die Top 10 rum, aber nie den ganz großen Sprung geschafft. Klar, waren mal ein paar kleine Ausnahmen dabei, aber an sich waren sie immer so ein bisschen außen vor. Und garantiert irgendwann schon drüber nachgedacht, vielleicht die Karriere zu beenden und dann jetzt noch eben mit 40 und 39 hier die Titel zu holen, ist auf jeden Fall sehr beeindruckend.
Das ist auf jeden Fall beeindruckend. Granollers hat 2014 bei den US Open das erste Finale gespielt, damals mit Mark Lopez, gegen die Bryan-Brüder verloren, zusammen auch bei den French Open vorher gegen Benetton und Edouard Roger-Vosselin verloren mit Mark Lopez zusammen. Dann hat er 2019 mit Horacio Sebastias gegen Cabal Ferrar verloren, 2021 in Wimbledon mit Sebastias gegen Mektić Pavic verloren, in 2023 in Wimbledon gegen Kohlhoff-Skupski verloren. Also die beiden haben wirklich, wirklich viele große Finals verloren und jetzt tatsächlich sind sie dann mal im Olymp, beziehungsweise haben 2 Titel in diesem Jahr gewonnen und sind damit die Doppelsieger. Kleiner Vorschau nochmal auf das Herren-Einzelfinale. Alcaraz gegen Sinner. Wenn es eine Mischung aus dem Match von den French Open und Wimbledon wäre, also so in der Leistungsklasse, dann wäre ich sehr, sehr zufrieden.
Tja, ist natürlich jetzt die Frage. Die haben jetzt halt wirklich häufig gegeneinander gespielt. Also ich glaube, wir werden jetzt nicht mehr die große Überraschung erleben. Ich hatte gestern oder heute früh gesagt, für mich geht Alcaraz als leichter Favorit rein. Ich glaube aber, dass Sinners am Ende gewinnt. Ich denke, der Aue Black sollte am Ende doch schnell genug für ihn sein. Es wird natürlich ein bisschen vom Aufschlag abhängen. Wenn ihn jetzt Alcaraz ausserviert und das ist möglich, so gut kann Alcaraz mittlerweile sein, dann ist der Alcaraz-Sieg auch möglich. Aber wir haben natürlich schon gesehen, in Wimbledon war es ein bisschen schneller und auf einmal ist Sinners sein Offensivspiel besser gelungen. Ich vermute fast, dass er sich holen wird, aber ich hoffe doch irgendwie auf 4 bis 5 Sätze und ein ansprechendes Match und dass wir vielleicht vor 0 Uhr fertig sind.
Ja, das wäre schön. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Philipp geht jetzt feiern. Wenn euch das gefällt, was wir machen, ich gehe gleich ins Bett. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.